Herzlich willkommen zu den Apfelnerds, Folge 268 mit Thorsten
und Daniel. Jetzt hat's geklappt. Hi. Wunderbar. Guten Abend.
Jetzt hat's funktioniert. Wunderbar.
Wir mussten ein bisschen üben. Wie ihr hört, diese Woche nur wir zwei alleine, ohne Sascha. Ja, er hat leider weiterhin Ärger mit seiner einen Katze von den zweien, die er hat. Kann er nächstes Mal selber berichten, aber ja, er ist leider kurzfristig ausgefallen.
Wir wünschen von hier aus
alles Gute.
Alles Gute und alle gute Besserung hoffentlich.
Genau, richtig.
Ja, das ist ja auch schon die Folge nächste Woche fällt ja aus.
Ja, genau.
Weil wir alle zusammen nicht da sind.
Direkt mal am Anfang gesagt, damit es nicht große Verwunderung gibt. Ja. Genau, also nächste Woche ist Urlaubssaison bei den Apfelnerds. Ne? Thorsten und ich sind nächste Woche nicht da. Das heißt, da lassen wir die Folge ganz ausfallen. Und danach bin ich dann wieder da. Und wenn dann das mit Sascha wieder funktioniert, werden wir dann wieder eine Folge machen. Ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden, wie es damit aussieht. Und Thorsten kommt dann in der Woche drauf wieder. Ne? Also wir geben uns jetzt so die Klinke in die Hand, so nach und nach.
Genau.
Sehr gut. Ja, und diese Woche, wollen wir mal gucken, ob die Folge in das Buch der Rekorde eingeht. Denn es könnte ein Contender für die kürzeste Folge der Apfelnerds sein.
Ja, das könnte passieren.
Es ist tatsächlich passiert. Das Sommerloch hat zugeschlagen und wir haben uns wirklich die Themen schon fast aus den Fingern saugen müssen. Wir haben zwei Dinge aufgeschrieben und dann, wahrscheinlich, wenn wir noch Zeit haben, machen wir mal einen Pick. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, haben wir uns gedacht. Und in diesem Sinne wollen wir mal einsteigen heute. So, und zwar gibt es eine einzige Meldung bei den Nachrichten. Mac Generation hat gemeldet, dass Apple zwei Startups übernommen hat. Ja, soweit so gut, noch nichts Besonderes. Ja, wie gesagt, wir saugen uns ein kleines bisschen die Themen aus den Fingern. Aber in diesem Fall eigentlich mal ganz interessant zu sehen, was sie da gekauft haben. Das sind nämlich zwei europäische Firmen. Das eine ist True Meeting, heißen die. Kleines Startup, was sich auf AI-Avatare spezialisiert. Die quasi das Programm machen, was Apple so auch mit den Personas angegangen ist, nämlich das Gesichtsscannen mit dem iPhone in deren Fall, wahrscheinlich mit der App jetzt gemeint. Auf Basis von diesen Daten wird dann ein Avatar-Bild erzeugt. Und klingt so, als würden diese Leute von Apple gut gebraucht werden können, denn an den Personas mussten sie ja noch was arbeiten.
Ne? Ja, haben sie ja sogar gearbeitet. Ne? Die sind ja etwas besser geworden in den nächsten Versionen. Und es kann auf jeden Fall weitergehen.
Ja, genau. Und jetzt haben sie auf jeden Fall noch Verstärkung bekommen dafür. Okay, sind sie bestimmt glücklich drüber. Sehr schön. Ja, und die zweite Firma ist Y Labs. Das ist auch ein toller Name. Ja? What oder Who wäre noch lustiger gewesen. Ne? So, irgendwie ein sehr generischer Name. Aber Y-Labs, im Prinzip eigentlich schon die spannendere von diesen Übernahmen hier, wie ich zumindest finde. Und zwar ein Spezialist für einmal AI-Sicherheit und die Vermeidung von Halluzinationen. Und wir haben hier irgendwie so ein kleines Video gesehen auf einer Nachrichtenseite. Da zeigen sie irgendwie, wie so ein Service-Chatbot von Amazon und Co. da irgendwie standardmäßig irgendwie so Adressdaten und Produktdaten ausplaudern würde. Und sie haben da wohl irgendwie ein Produkt gebaut, was da so proxyartig, keine Ahnung, was das jetzt konkret wirklich ist. Das haben sie selber da auch nicht gezeigt. Ist halt eben Startup-mäßig sehr orakelnd. Aber man sieht halt eben, wie sie dann da irgendwie die privaten Informationen, wie zum Beispiel die private Adresse, dann da in diesem Chat unterdrücken. So. Warum das jetzt, also in welchem Kontext das jetzt ein Sicherheitsfeature ist, weiß ich auch nicht genau, weil wenn das ja jetzt echt der Nutzer ist, der das bestellt hat, dann ist das ja eigentlich kein Problem, dass er da irgendwie deine privaten Daten ausplaudert. Aber das kann natürlich auch sein, dass das jemand anderes ist. Und wie das jetzt verifiziert worden ist, das kann man vorher nicht sehen.
Ja, es war also auf Basis eines Chatbots, eines Service-Chatbots. Und da scheinen sie wohl das LLM mit den Daten der Bestellung gefüttert zu haben. Und um die Möglichkeit zu haben, halt bestimmte Privatsachen zu redacten, also zu durchzustreichen, beziehungsweise nicht auszuliefern, können sie wohl, anhand von der Konfiguration kannst du Gesundheitsdaten oder alles, was Rechtsdokumente oder so betrifft, kannst du ein- und ausschalten oder halt private Daten. Und da waren so Toggles, die du ein- und ausschalten konntest. Und ja, im Grunde genommen deine Ausgabe vom LLM entsprechend ein bisschen absichern konntest.
Ja, wobei halt eben da nur die Frage ist, zu wem hin absichern? Ne? Zu dir selber macht das ja eigentlich keinen Sinn. Deswegen ist der Kontext nicht so hundertprozentig klar, was da abgesichert wird und wann. Ja, gut. Aber wenn da irgendjemand mehr zu erzählen kann, könnt ihr das gerne tun. Ich kann da momentan nur orakeln, wie die sich da reinhängen wollen. Bei mir irgendwie on-device das zu machen, macht ja irgendwie keinen Sinn, weil dann gibt es nichts zu schützen. Meine eigenen Daten brauche ich nicht verborgen bekommen. Aber wie gesagt, sie haben es auch nicht genauer erklärt.
Ja, kommt drauf an, wenn das LLM halt lokal auf deinem Phone läuft und da sollen die Daten entsprechend nicht rausgegeben werden, wenn du zum Beispiel die Verbindung zu ChatGPT hast.
Ja, wenn es so rumläuft,
okay, klar. Ich möchte halt die Daten, meine Daten nicht rausgeben, wenn es Gesundheitsdaten betrifft oder was auch immer.
Ja, so rum, das ist ja auch das Konzept, was Apple selber fährt. Ja. Da macht das ja Sinn, nur die Daten rüberzugeben, die jetzt notwendig sind für den Fall. Aber in dem Beispiel, was jetzt in dem Video von denen gezeigt wird, ist es ja nicht so. Da kennt der Chatbot ja deine Adresse und sie wird halt eben bei der Ausgabe redacted.
Ja. Gut, ich meine, klar, das ist natürlich. Sie haben die Firma gekauft, weil die anscheinend da ein Produkt haben, was gut integriert werden könnte in die ganze LLM-Geschichte von Apple. Ja, warum nicht?
Ja, irgendwas scheint vielversprechend gewesen zu sein, sonst hätten sie sie ja nicht gekauft. Nee. Aber ja, wir wissen es nicht so richtig. Ne? Wie so oft ist es Orakelei, was Startups angeht, bis sie dann irgendwie dann live gehen oder so. Und das haben die, glaube ich, noch nicht gemacht. Ne? Also mehr als das Video haben wir nicht gesehen. Na schön. Ja, aber prinzipiell, man sieht, wo Apple momentan shoppen geht. Ne? Das sind genau die Themen, wo sie ja auch so ein bisschen klar ihre Hausaufgaben machen müssen. Finde ich natürlich auch gut, ne? Dass sie da shoppen gehen. Wird ihnen jetzt wahrscheinlich nicht den Laden retten, was die AI-Themen angeht. Das ist wahrscheinlich einfach nur zum Aufstocken von Leuten, die sich ein bisschen auskennen damit oder so. Gute Mitarbeiter sind natürlich hart umkämpft aktuell. Ne? Ich habe gelesen, dass jetzt aktuell wieder so diese Abwerbe-Wars wieder am Laufen sein sollen, dass gerade die AI-Fachleute mit großen Angebotspaketen versucht werden, von den Firmen abzuwerben, wo sie aktuell arbeiten. Apple genauso wie andere Anbieter. Und da also große Runden gedreht worden sind mit viel mehr Geld. Normalerweise ja nicht freiwillig draufgelegt wird von den Firmen.
Von den da sind unglaubliche Summen im Spiel. Also ich hab einen Bericht gesehen von einem Entwickler oder Engineer von OpenAI. Der hat wohl die 100 Millionen von Facebook angenommen.
Tatsächlich? Wirklich
100 Millionen. Der wurde sogar mit Namen und mit Foto dargestellt, alles. Also unglaublich. Vor allen Dingen, was OpenAI ja gemacht hat, die haben ja eine Woche Urlaub gegeben und zwar allen Mitarbeitern. Ja. Einfach so.
Sehr gut.
Weil, und dann kam raus, also nicht einfach so, sondern dann kam raus, warum haben sie jetzt den Urlaub? Also erstmal wollten sie die Wogen glätten von diesen Übernahmeangeboten, die von Meta kamen. Zum einen, dass jeder sich mal ja überlegen kann, okay, was macht er? Weil anscheinend im normalen Tagesgeschäft laufen da irgendwie 80 Stunden die Woche, teilweise wie die Engineers arbeiten. Also es muss unfassbar viele Überstunden geben. Und die Leute müssen wirklich am Rande der Belastbarkeit sein.
Ja, auch nicht gut, ne? Das ist aber in gar Amerika leider schon fast normal, ne? Da wird ja immer overdelivered,
ja.
was Arbeitszeit angeht. Ne? Ja, da würden hier die deutschen Arbeitszeitgesetze bitterböse zugreifen.
Ja. Und ich habe ein Bild auf Twitter gesehen. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber hat wohl irgendjemand geschrieben. Ja, ich bin gerade hier bei X im Headquarter und das ganze Büro war voller Zelte.
Ja, ja, klar. Also der Elon fordert das ja sowieso von denen.
Ja.
Ja. Also, das sind so Firmen, wo ich nicht arbeiten würde. Punkt. Da können die mir Geld bezahlen, so viel wie sie wollen. Also bei 100 Millionen würde ich es mir vielleicht eine Zeit lang überlegen. Aber ansonsten, was will ich mir mein Leben ruinieren dafür, dass ich für die Elon arbeite? Mhm. Ja, bei Elon hat sich das sowieso erledigt, für mich jetzt gedanklich. Aber bei ein paar anderen Firmen würde ich vielleicht noch drüber nachdenken. Meta übrigens auch nicht.
Ja. Nee, nein, natürlich nicht. Mhm. Ja, Wahnsinnsentwicklungen, unglaubliche.
Mhm. Ja. Naja, wollen wir mal gucken, wie das rauskommt. So, ich habe das Gefühl, der AI-Craze, der geht erst so richtig los. Ne? Wenn man das in dieser Art und Weise betrachtet. Ja, man hatte so den Eindruck, das hätte sich schon so ein bisschen gesetzt. Ne? Aber scheint nicht so zu sein. Naja, wir sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und in diesem Kontext machen ja dann die zwei Übernahmen dann auch vollkommen Sinn. Vielleicht haben sie einfach nur das Personal eingekauft. Das ist ja auch sehr oft die Idee von den großen Firmen, dass sie da irgendwie so in gewisser Weise was Nettes mit abgreifen können, aber halt eben auch ein paar gute Leute übernehmen können. Und die haben sie dann irgendwie für 2-3 Jahre sicher, ne? Wegen Übernahme und Übernahmepaket und so. Und dann ist das auch schön. Sehr gut. So viel dazu. Und ja, damit sind wir durch die kleine Nachrichtenlage diese Woche schon durch und kommen zur Gerüchteküche, zu dem einen Thema, was wir haben. Und ja, tatsächlich, Mark Gurman hat uns hier die Woche gerettet. Und er hat einen Artikel geschrieben, der auch in die Richtung geht, interessanterweise, geht fließend weiter mit AI. Und zwar schreibt er in einem dedizierten Artikel hier, Apple soll für Siri-Unterstützung mit externen Anbietern verhandeln. Ja, Eureka, hatten wir es nicht Leuten gehört, so ein bisschen. Ne? Weil es gab ja so in den Interviews nach der WWDC und allgemein so mit Unterstützung in Xcode und so einige Beispiele, wo es jetzt in diese Richtung ging. Und ja, die Annahme ist tatsächlich nicht weit gewesen, zu sagen, warum machen sie das eigentlich mit Siri nicht, wenn sie mit ihrer eigenen Lösung da nicht zufrieden sind aktuell. Ne? Und ja, laut ungenannten internen Quellen, wie es ja immer so schön heißt, also irgendwo aus Apple rausgefallen, sollen Craig Federighi und Mike Rockwell unglücklich über die Leistung des Apple-eigenen Apple Intelligence LLMs sein, also dem, was sie jetzt dann für Siri einsetzen wollen würden. Und man sei daher in Verhandlungen mit externen Anbietern getreten und genannt wurden hier namentlich natürlich die zwei großen, das hatten wir ja auch im Xcode-Bereich jetzt schon mehrfach gehört, einmal Anthropic mit Claude heißen die Modelle, ne? Und mit OpenAI, die sie ja schon integriert haben, sind sie wohl dann da auch nochmal in die Verhandlung gegangen. Spannend daran ist, dass sie tatsächlich nicht einfach nur jetzt dann die AI-Systeme von den Anbietern zu integrieren planen sollen, sondern dass es um eine Integration in Apples Private Compute Cloud geht. So, das heißt also, die wollen tatsächlich eigene Instanzen auf den Private Compute Cloud Rechnern bei sich im Rechenzentrum mit den Secure Enclaves und allem, was sie brauchen, haben und dort dann diese Third-Party-Systeme laufen lassen. Da bin ich mal gespannt, ob sie das verhandelt kriegen und wer sich dazu bereit erklärt letzten Endes. Denn das ist ja so ein bisschen, was dann auch die Magic Source aus den Händen geben. Ich bin mal gespannt, ne, ob es da nicht nachher eher Rückzug geben wird, wenn es darum geht, das selbst gehostet zu betreiben. Aber so aus Apples Sicht natürlich großartig, würde ich sagen. Ne? Also wenn sie das tatsächlich hinkriegen, ChatGPT oder Claude dann jetzt hier auf der Private Compute Cloud laufen zu lassen, dann hätten sie ja eine Win-Win-Win-Situation. Sie hätten State-of-the-Art LLMs im Einsatz oder ein State-of-the-Art LLM im Einsatz und sie hätten gleichzeitig noch die Vorteile, die sie mit ihrer eigenen Plattform propagieren, nämlich, dass sie einen sicheren Kanal aufmachen können, alles löschen können nach dem Austausch und alles das, was sie halt eben da bezüglich Private Compute Cloud kommuniziert hatten. Ne, dass sie Schlüssel haben in der Secure Enclave und. Ne, das ist ja schon ein tolles Thema und ja, man hat das so ein bisschen was davon schwimmen sehen als Idee, wenn es darum geht, so gedanklich meine ich jetzt, ne, wenn es darum geht, Third Parties zu integrieren, aber wenn es so stattfinden soll, toll, oder?
Ja, die Frage ist halt, welche Models sie bekommen, ne, von den Anbietern. Die werden mit Sicherheit nicht die neuesten Models ausliefern. Das heißt, die
gute Frage.
Wie hoch ist die Kapazität und wird Siri dadurch wirklich so gut? Ich meine, aktuell ist ja OpenAI, was die Spracherkennung betrifft, schon sehr, sehr gut. Ja, das ist ja dieser Whisper-Modus und schauen wir mal, wie das wird.
Ja, ich nehme mal an, dass sie diese Sprachausgabe und so nicht machen werden. Da werden sie bestimmt ihre eigenen Systeme verwenden. Sie haben ja jetzt nun mal selber Text-to-Speech und Speech-to-Text und diese Sachen wahrscheinlich alle schon da und einsatzfähig. Das wird ja so schon existiert haben vorher. Würde mich jetzt stark wundern, ne, wenn sie da infrastrukturell nicht ordentlich aufgestellt wären. Und ich glaube jetzt weniger, dass sie da auf Third Party zurückgreifen würden. Aber das Wesentliche wird halt eben irgendwie ein LLM sein, wo sie glücklich mit sind. Ne? Was auch immer jetzt ihr eigenes LLM für Probleme hat. Ne? Da wird ja immer nur berichtet, sie sind unglücklich damit. Also genau genommen alterniert es ja immer. So in der einen Woche heißt es, läuft toll, kommt nächste Woche. Und die eine Woche später heißt es dann, läuft nicht toll, kommt doch nicht.
Ja. Aktionismus, ne? Sie tun auf jeden Fall irgendwas, haben wir ja schon jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, ist halt schwierig, wenn sie kein eigenes Vernünftiges haben, müssen sie halt mit externen zusammenarbeiten oder sie werden wirklich ganz abgehangen und ja, ihnen blieb ja nicht viel anderes übrig.
Ja, richtig, genau. Naja, prinzipiell klingt das Ganze spannend. Es gibt zumindest Fortschritt relativ schnell, wenn sie da jetzt bei jemandem unterschreiben oder unterschrieben bekommen. Und ich nehme dann mal an, dass das auch relativ schnell zu realisieren sein wird. Auch wenn das noch anzupassen ist für die Private Compute Cloud. Aber das ist ja auch nicht mehr, als das in einem Container laufen zu lassen, wie in der virtuellen Umgebung. Ich nehme mal an, das explodiert nicht dramatisch, wenn man da jetzt solche Systeme in so einem System, in so einer Umgebung laufen lässt. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was da berichtet werden wird. Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie 3 Jahre Anpassungsaufwand bedeuten dürfte. Ich nehme an, dass es eher schnell zu machen ist. Na schön. Aber wie so schön gesagt, wir haben alle keine Ahnung davon. Und lasst uns gerne eines Besseren belehren, wenn es dann konkretere Dinge zu berichten gibt. Ja, und so zum Teil, wo wir gerade eben hier auch schon über die Weggänge und Angebote gesprochen hatten, hatte auch German hier nochmal in dem Artikel über mögliche Weggänge gedroht. Die Siri-Mitarbeiter, die vorher in dem Siri-Team gewesen sind, das sollen über 100 Leute sein, die in dem Siri-Team sind, wurde jetzt von ihm hier geschrieben. Die sollen auch zum Teil über Weggang gedroht haben, weil sie diese Lösung nicht haben wollen mit Third-Party-LLMs. Keine Ahnung, da soll es wohl zum Teil schon Leute gegeben haben, die das Unternehmen mittlerweile verlassen haben, wahrscheinlich dann nach der Übernahme durch Craig Federighi und Mike Rockwell. Und andere werden sich dann entweder zurückgenommen oder das Team gewechselt haben oder sonst was. Ja, das ist natürlich so das klassische Problem, ne? Wenn du dann jahrelang irgendwie von dem Vorgesetzten, wo es nicht vorangeht, gesagt bekommen hast, dass das alles toll ist und dass man das alles mit dem eigenen Kram machen wird, kann natürlich schon Unmut entstehen, wenn es dann heißt, jetzt nehmen wir externe Technologie. Ne? Ja, aber was haben sie entwickelt? Wenn sie was entwickelt hätten, dann hätten sie das ja genommen. Ne?
Naja, was haben sie erwartet? Ne? Also wenn es nicht funktioniert, dann
ja, genau.
Muss man eine andere Richtung einschlagen.
Ja. Hätten sie das einsatzbereit bekommen, dann käme die Diskussion gar nicht. Ach, naja, gut. Also irgendwas wird wahrscheinlich dran sein, aber dann auch wieder nicht so viel, wie hier dann jetzt getan wird. Naja, gut. So, in diesem Sinne, wir sind gespannt, wie es da weitergehen mag und drücken da die Daumen, dass sie ein bisschen was in die Pötte kommen. Denn so als Nutzer von der deutschen Siri bleibe ich ja dabei, dass es eher schneller als später kommen sollte, wenn es nach mir geht. Ne? Und jedes Mal, wenn ich Siri irgendwie was Wildfremdes tun sehe, momentan tut sie das sehr gerne. Einfach kompletten Blödsinn verstehen und was ganz anderes machen, als ich ihr gesagt habe. Und das sind so die typischen Probleme, die da immer wieder mal entstehen. Jetzt haben sie wieder irgendwas kaputt gemacht, was dann wieder total quer schlägt. Ja. Na schön. Wie läuft es bei dir? Momentan Probleme mit Siri?
Also ich nutze Siri relativ selten. Wirklich, also ich kann das nur für die Steuerung vom HomePod sagen, dass ich Siri nutze. Ansonsten haben wir Alexa installiert in einigen Räumen. Ach,
tatsächlich?
Ja. Okay. Ja, aber schon Ewigkeiten. Also diese kleinen Dots von Amazon. Aber wie gesagt, ne, mit Siri arbeite ich relativ wenig.
Ist es ja nicht so dramatisch bei euch. Sascha und ich werden da bestimmt wieder drüber jammern das nächste Mal.
Ja.
Na, schön. Okay, so. Das wäre dann schon die Gerüchteküche gewesen. Und dann kommen wir zur guten alten Pick-Sektion. Die alten Hörer werden sich noch dran erinnern. So in den letzten Monaten haben wir es ein bisschen schleifen lassen, weil es irgendwie nicht so viel zu picken gegeben hat. Aber heute dachte ich mir, ich hole das mal wieder raus erzähle mal über meine neue Leidenschaft. Und ich wechsle dauernd irgendwie meine Leidenschaften, ich kenne das. Aber so ist das bei mir und aktuell bin ich am Schachspielen. So, ja, bei weitem nicht gut, kommt man jetzt bloß nicht mit Elo-Ranking oder sowas, ne? Da fangen wir gar nicht erst mit an. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen was nachgefressen am Schachspielen momentan, habe da irgendwie in einer Nacht- und Nebel-Aktion mal irgendwie nach einer App gesucht und war dann irgendwie auf YouTube dann irgendwie bei einem YouTuber gelandet, der irgendwie auf chess.com am Streamen und am Spielen gewesen war. Und da dachte ich mir, ach, das kannst du dir ja auch mal angucken. Ne? Im App Store geschaut, chess.com, App runtergeladen und dann, hey, die ist ja super. Ne? Ja, ausprobiert, großartiges Ding. Ja, also wirklich sehr, sehr vollumfänglich, sogar ohne, dass man irgendwie jetzt groß was bezahlen muss, zu sehr großen Anteilen zu gebrauchen. Ja, also man kann hier massenweise gegen Bots spielen. Es gibt also ganz, ganz viele Bots bei chess.com, die irgendwie ausgelegt sind auf unterschiedliche Personas. Das sind einmal so einfach nur von denen erstellte Bots, endet aber dann auch so bei Bots, die bekannten Streaming-Schachspielern nachempfunden worden sind oder sowas. Die gibt es tatsächlich. Oder bekannten Weltmeistern oder Grandmastern oder sonst was. Und ja, dann kann man also, wenn man möchte, dann irgendwie hier per Bot gegen irgendwie einen von diesen bekannten Weltmeistern zum Beispiel spielen oder sowas. Oder eben die Streamer. Das ist ganz lustig hier irgendwie. Anna Crumling oder sowas hatte ich gesehen. Die gab es dann da zum Beispiel auch als, als Streamerin in dieser Botliste. So, also man kann auf der einen Seite gegen Bots spielen, aber das ist natürlich nicht das Wesentliche in so einer App. Also genau genommen jetzt bei der App geht's noch weiter. Da gibt es also eine ganze Menge Lerndinge. Es gibt Lektionen, es gibt Taktikaufgaben, es gibt so tägliche Aufgaben, die man lösen muss, um dann irgendwie auch Punkte zu sammeln und in Rankings aufzusteigen und. Und gerade jetzt für jemanden, der da gerade einsteigt und einfach nur neugierig sich das anschaut, sind zum Beispiel diese Lektionen und Taktikaufgaben, die so dann jeden Tag reinkommen, eine großartige Lösung, da irgendwie dabei zu bleiben und sich zu verbessern, da die unterschiedlichen Dinge kennenzulernen vom Schach. Und ja, da gehen sie natürlich hin und machen das schlau. Ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Taktikaufgabe, wenn man dann eine am Tag macht, ne, dann sagst du weiter und dann sagen sie, ja, jetzt musst du ein bisschen bezahlen, dann kannst du noch weitere machen heute. Dann denkst du dir dann, verdammt, komme ich nächsten Tag wieder. Ne, mach wieder eine, denke, ha, geil, ne, weiter. Ja, jetzt könntest du was bezahlen. Ne, so. Ne, so, ich habe das irgendwie eine Woche ausgehalten oder so. Dann habe ich gesagt, ach, was soll's. Ne, und okay, habe dann irgendwie den kleinsten von deren Tiers gekauft. Gold heißt das, glaube ich, was ich dann gekauft habe. Und ich müsste gleich mal nachgucken, aber das sind irgendwie ein paar Euro im Monat. Ich meine 3,99 oder sowas, wenn man es für ein Jahr abschließt. Und das geht noch. So, also dann kann man im Prinzip diese Taktikaufgaben unbegrenzt machen, unbegrenzt Lektionen. Das Einzige, was man nicht bekommt, ist unbegrenzt Partieanalysen. Das ist natürlich gerade, desto mehr man ins Schach reinkommt, umso wichtiger. Da muss man dann noch Upgrades machen. Da gibt es noch zwei größere Tiers zu kaufen. Und die werden dann entsprechend teuer. Der große Tier, was ist das, Premium oder sowas, der kostet dann auch schon richtig viel Geld. Ich glaube, 17 Euro im Monat oder sowas war es, glaube ich. Naja, schön. Aber das kann man ja dann machen, wie man da selber Bedarf nach hat. Und natürlich gibt es auch immer so Angebote, dass man zumindest irgendwie eine Woche kostenlos testen kann oder sowas. Kann man also ausprobieren. Und wie gesagt, also sie fixen sich so ein bisschen an, indem sie dir also zumindest eine Aufgabe am Tag kostenlos geben. Das heißt also, wenn man jetzt nichts bezahlen will, dann muss man sich halt eben einfach nur dran halten, dass man da diese Limits hat. Und dann ist gut.
Und bekommst du das hin, jeden Tag dann so eine Taktikaufgabe zu machen? Oder?
Ja, ich mache sogar momentan sehr viel, was diese Taktikaufgaben angeht, überall, wo ich irgendwie ein bisschen Auszeit habe, weil ich sowieso immer reingezogen werde von irgendwelchen Spielen, die ich am machen bin. So, aber da müssen wir jetzt erstmal gerade drauf eingehen. Denn das Hauptfeature von chess.com ist ja gar nicht, dass es Bots gibt und dass man hier jetzt irgendwie Lektionen machen kann und so. Das ist alles nur schönes Beiwerk. Das Tolle an chess.com ist, dass man einfach hier und jetzt gegen einen gleich guten Schachspieler irgendwo anders auf der Welt sofort live spielen kann. So, und das ist natürlich gerade für Schach ein unsagbar großartiges Feature, weil gegen Bots spielen gut und schön, aber das sind halt eben Bots und die benehmen sich ganz anders wie Menschen. Ja, und man spürt also, dass die anders spielen als echte Menschen. Ja, und ja, wenn man das mal so ein bisschen was mal gemacht hat, so hier Bots gespielt und da echte Leute, dann merkt man sofort, dass das echte Menschen sind. Vor allen Dingen die ändern halt eben ihre Strategie, die machen Fehler, benehmen sich dumm und dann wieder gut. ne? Weil sie nicht nachgedacht haben, weil sie abgelenkt waren oder sowas. Und das ist irgendwie ganz anders. Genauso übrigens wie natürlich auch die echten Schachspiele irgendwie bei den Turnieren oder so sind. Ne? Wo die Leute ja dann auch einfach mit dem Adrenalin kämpfen müssen und so weiter. Und das ist hier einfach genauso möglich. Und bei Chess.com ist das einfach so, weil die so groß sind, haben die so viele Leute, die spielen wollen, dass du halt eben einfach nur sagen musst, ich möchte jetzt spielen und dann dauert es bei mir typischerweise keine 3-4 Sekunden, bis ich dann ein Match habe. Match bedeutet dann, dass sie jemanden finden, der ungefähr auf meinem Level ist. Ne? Das ist jetzt dann so mehr oder weniger das, wie diese Elo-Zahl, die sie da selber jetzt tracken durch die Online-Spiele, die man macht. Und das heißt also, wenn man gewinnt, dann bekommt man Punkte drauf. Und wenn man verliert, bekommt man Punkte abgezogen. Wenn man Gleichstand hat, verändert sich im Prinzip nichts. Und letzten Endes kann man also dann, wenn man die ganze Zeit gewinnt, ne, dann steigt man. Wenn man die ganze Zeit verliert, dann sinkt man in der Bewertung. Und dementsprechend verändert sich also dann diese Bewertung immer. So, und dementsprechend verändert sich das. Ne? Wenn du jetzt ein paar Mal gut gewonnen hast, kriegst du dann jemand Besseres bei der nächsten Runde, als du vorher bekommen hättest, weil du ja zum Beispiel gestiegen bist. Ne? So, am Anfang, so ist das jetzt bei mir in den ersten Wochen ganz, ganz intensiv gewesen, habe ich im Prinzip immer eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen, eins verloren. Ich bin einfach überhaupt nicht hoch oder runter gekommen. Einfach weil, ne, ich sehr ausgeglichen irgendwie immer gespielt habe, aber desto mehr ich angefangen habe, mich mit den Theorien und so den Hintergrundsachen zu beschäftigen, das, was man halt eben machen muss, um besser zu werden, dann merkt man dann auch schon bei den Spielen dann so, oh, guck mal, da macht er genau diesen Fehler, der da gerade eben in der Lektion erklärt worden ist. Ha, da weiß ich ja schon, was ich zu tun habe. Zack, gewonnen. Ne? So, und dann, ja, da hast du dann ein Schachmatt rausgeholt, was manchmal ein ganz schöner Kampf ist und manchmal gar nicht. Ne? Also gerade bei Einsteigern, die nicht aufpassen, muss man dann schon sehr, sehr gucken. Oder andersrum, wenn man selber nicht aufpasst. Ich bin auch schon oft genug direkt Schachmatt gesetzt worden in irgendwie einem Dutzend Zügen oder sowas. Ja, wie gesagt, ne? Ich bin jetzt nicht gut. Ich habe da einfach nur Spaß dran aktuell und ich bin halt eben am Lernen, was das angeht. Aber gerade dieses Live-Spielen, das ist schon toll. Und ja, was man halt eben da jetzt machen kann, das ist, dass man so unterschiedliche Dinge spielen kann. Also das Klassische ist jetzt irgendwie Blitz- oder Schnellschach. Das sind so, ich glaube, so im Bereich von 1 bis 3 Minuten ist Blitz und Schnellschach ist dann 5 bis 20 oder 30 Minuten, das ist irgendwie so einkategorisiert. Und dann, das sind dann jeweils die Denkzeiten, die man pro Person hat. Wenn ich also jetzt ein 10-10er Schnellschach mache, was so das Standard ist, was Chess.com einem anbietet, wenn man nichts einstellt, dann hat halt eben jeder 10 Minuten Bedenkzeit auf seiner Seite. Und wenn man dann also am Zug ist, dann zählt das runter, bis man einen Zug gemacht hat und dann wechselt es zu dem anderen rüber. Und letzten Endes hat man also dann, wenn das voll ausgereizt wird, 20 Minuten Denkzeit insgesamt für das Spiel. Ne? Und so kann das dann bei anderen gehen. Ne? Wenn man Blitzschach macht mit 3-3, dann hat man halt eben auf jeder Seite nur 3 Minuten Überlegungszeit, was sehr kurz ist für Einsteiger. Aber ja gut, da habe ich mich bisher noch eher von fern gehalten. Ich habe eher so in dem Schnellschachbereich gewildert, so 10 Minuten Spiele gespielt. Und was ich jetzt in den letzten Tagen mit großer Freude angefangen habe, das sind Semi-Live-Spiele, wo man dann eine Zugzeit von 1 oder 3 Tage hat. Und man kann schneller ziehen, ne? Also man muss nicht immer einen ganzen Tag oder 3 verstreichen lassen. Aber man macht quasi einen Zug, dann hat der andere Möglichkeit nachzudenken. Das ist halt eben dann zum Beispiel 3 Tage lang. Und dann muss er antworten, sonst läuft das ab und der andere hat gewonnen. Und dann kann halt eben wieder zurückgegeben werden, wenn man den Zug macht. Und so ist es dann zum Beispiel, dass ich hier jetzt aktuell 5 Spiele laufen habe, wo ich gegen andere Leute, die jetzt auch einfach hier durch Zufall gefunden worden sind, halt eben solche Schachpartien am Spielen bin. Und dann halt eben einfach immer, wenn derjenige gerade Zeit hat, mal über die Stellung nachzudenken, dann gezogen wird. Und nur wenn du dann irgendwie in der Mittagspause da gerade irgendwie eine Push-Mitteilung kriegst und siehst, ah, guck mal, der hat einen Zug gemacht, dann guckst du halt eben mal gerade, was du da als nächsten Zug machen kannst. Und dann bist du wieder glücklich. So, und dann zieht mich das auch immer in die App wieder rein und dann mache ich auch meistens dann noch irgendwie hier so eine Taktikaufgabe hinterher oder sowas, wenn ich dann schon dran bin. Und ist eigentlich eine schöne Sache. Gerade da funktionieren Push-Mitteilungen und dieses Hin- und Herschießen von den Zügen. Das ist auch irgendwie eine sehr entspannte Art, Schach zu spielen, finde ich.
Ja. Also hier kann ich jetzt direkt mal einen Pick innerhalb eines Picks machen. Und zwar ein Bekannter von mir, also den kenne ich auch schon ganz lange. Wir haben es auf iOS-Konferenzen öfters mal getroffen. Also wirklich noch ganz vom Anfang, also einer der ersten Kollegen, die ich da so getroffen habe, der Daniel Matthäus, der hatte relativ schnell, weil er auch so sehr schachbegeistert war, eine Schachuhr gemacht. Und zwar heißt die Rapzap, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut, ist auch noch im Store. Das heißt, wenn du dann, schön ist ja, wenn du gegeneinander spielst, also wenn du eine wirkliche, reale Person gegenüber sitzt, macht das super viel Spaß. Und wenn du dann noch so eine Schachuhr dabei hast, du nimmst ja normalerweise nicht diese schweren aus Holz mit, die man früher gehabt hat, sondern legst einfach dein Handy hin. Der eine sieht auf der einen Seite seine Uhr, der andere auf der Seite seine Uhr. Und dann tippt man einfach nur kurz drauf und dann läuft die Uhr des anderen weiter. Also es ist eine tolle Sache für entweder diese Blitzschachaktionen bis 3 Minuten oder halt diese etwas schnelleren Schachspiele. Ich mag diese kurzen Sachen nicht. Ich spiele, wenn mit meinem Freund, immer nur ganz normale Partien. Also da schauen wir auch nicht auf die Zeit, sondern das ist einfach ein schönes, gemütliches Zusammensitzen.
Ja.
Kann man sich ein bisschen erzählen, quatschen und nebenbei noch Schach spielen, sind immer ganz, ganz schöne Partien bei rumgekommen. Also
ja,
kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, schaut euch die App mal an, Rapzap von Daniel Matthäus.
Wir packen den Link in die Shownotes. Könnt ihr euch angucken. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, ein guter Übergang zu dem zweiten Teil von meinem Pick. Also Chess.com für mich jetzt eigentlich nur so das Erste, wo ich jetzt mit angefangen habe. Ich weiß gar nicht, ob es was Besseres oder sonst was gibt, aber das ist halt eben jetzt eine große Plattform, funktioniert super. Ich habe da halt eben jetzt ein Jahresabo abgeschlossen und werde da erstmal ganz glücklich mit sein. Und diese Lektionen und Taktikaufgaben zu machen und so, das gibt mir momentan tatsächlich eine Menge Mehrwert. Und das Spielen mache ich halt eben sehr gerne, jetzt gerade dieses Asynchrone über den Tag für den Moment sehr gerne. Und wenn ich dann mal abends mal Zeit habe, halt eben auch mal so ein 10-10er-Spiel oder sowas. Und da kommt das gut zusammen, was Thorsten gerade sagte, denn dieses live auf ein Brett spielen, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Wenn du jetzt aber gerade keine Person hast, die mit dir spielen kann, das ist ja großartig, dass du da jemanden hast, der ab und an mal mit dir spielt, ne? Das hat leider nicht jeder. Und da ist das jetzt so, dass es da tatsächlich dann eine Möglichkeit gibt, das zusammenzuführen. Und zwar gibt es da die sogenannten E-Boards, also elektronische Schachbretter. Und diese elektronischen Schachbretter, die ermöglichen es dann zum Beispiel hier mit solchen Online-Services wie mit chess.com zusammen dann jetzt quasi das zusammenzukoppeln und dann es zu ermöglichen, dass man da gegen jemanden von diesen Online-Spielern spielen kann. So, das bedeutet also, man kann diese Integration mit chess.com machen, bekommt das aber dann auf seinem E-Board eingeblendet und kann dann quasi auf dem Schachbrett, was vor einem steht, gegen diese andere Person live spielen. Und das könnte man jetzt natürlich auch einfach mit einem normalen Schachbrett machen. Man müsste halt eben dann einfach auf das Display gucken, könnte dann die Figur von dem Gegner setzen, wenn der zieht. Und dann muss man halt eben seinen eigenen Zug auch dann doppelt eingeben. Ist aber natürlich ein bisschen was nervig, gerade dann dieses doppelte Eingeben. Und die E-Boards, die erleichtern einem das in dem Sinne, dass man da also abgenommen bekommt, dass man immer gucken muss aufs Display, weil diese E-Boards dann in der Regel sowas wie Leuchtdioden haben, um dann anzeigen zu können, was der Gegner zieht. Da leuchten dann das Feld, was gezogen werden soll, und das Feld, wohin gezogen werden soll, leuchten dann in der Regel auf. Man nimmt dann die Figur von dem Gegner, stellt sie dahin, und dann kann man sich wieder seinem eigenen Zug zuwenden und ja, dann seinen eigenen Zug eingeben. Den macht man einfach ganz normal auf dem Board, und das Board erkennt dann den Zug und trägt ihn dann automatisch in die Software von dem Schachsystem ein. Und das braucht man also dann nicht doppelt zu übertragen. Das Einzige, was man machen muss, ist halt eben die Schachfiguren vom Gegner bewegen. Zumindest angenommen, man hat jetzt nicht ein Schachbrett, was sich von alleine bewegt. Da gibt es jetzt tatsächlich auch ganz neue Sachen. Tja, so, und was ich mir da angeschaut habe, das ist hier die Produkte von Chessnut. Das ist momentan so einer der Überfliegeranbieter in diesem Bereich, die einiges an schönen bezahlbaren E-Boards anbieten. Die haben so ein relativ breites Portfolio mittlerweile aufgebaut, die aber alle die eigene App und die eigene Softwarelösungen verwenden, letzten Endes einfach nur unterschiedliche Varianten darstellen. Da geht es einmal los mit einem mit klassischen großen Schachbrettern, die so in Turniergröße sind. Das ist unerwartet groß, wenn man das erste Mal sieht, die bei denen dann hier Chessnut Pro heißen. Dann gibt es kleinere Bretter, bei denen die Chessnut Air heißen, Air und Air Plus, unterschiedliche Qualitätsstufen und Varianten. Das eine mit Kunststoff, das andere mit Holzfiguren, aber ansonsten alles mehr oder weniger dieselben Bretter. Und dann gibt es noch die Chessnut, gerade noch mal aufrufen, Chessnut. Na. Chessnuttech.com. Ich mache natürlich auch einen Link in die Shownotes. So. Und ja, so, also wo waren wir gewesen? Also Chessnut Air, Chessnut Pro mit normalen und mit Premium-Steinen. Die sind wirklich sehr teuer, diese Pro-Boards mit den teuren Holzfiguren liegt dann hier jetzt bei $727 aktuell mit Angebot schon. Regulär irgendwie sogar $1,100 allerdings. Die Europreise sind hier ein bisschen günstiger, wenn man es dann mal in den Shop klickt. Ja gut, aber jetzt so ein teures will man sich jetzt typischerweise auch gar nicht anschaffen. Es geht aber auch halt eben runter. Wie gesagt, gerade Chessnut Air und Air Plus sind so die mittleren. Und dann gibt es jetzt relativ neu auch noch das Chessnut Go. Das ist dann so eine kleine Variante zum Mitnehmen, die auch den Vorteil hat, dass die Schachfiguren ein bisschen was magnetisch sind und nicht sofort umfallen. Das ist bei den anderen oft der Fall. Die liegen dann preislich schon viel angenehmer. Das Chessnut Air, was ich mir zum Beispiel gekauft habe, was eher so Holzoptik hat, aber nicht echt Holz ist, liegt jetzt aktuell bei $212. Das sind jetzt dann in Euro umgerechnet irgendwas um die 200 € gewesen. Versandkostenfrei von denen selbst verschickt, nur von denen auf der Seite. Und das Go ist noch ein Ticken günstiger, das kostet $152 aktuell. Ich glaube, das waren 130, 135 Euro, sowas um den Dreh. Und das ist wahrscheinlich auch nicht falsch, wenn man das jetzt einfach nur so zum Wegstellen haben möchte. Und ja, gut, wo wir jetzt hier schon von Chestnut sprechen, was die jetzt noch haben, das ist zum Beispiel noch ein Schachcomputer, wo man also dann auch noch direkt gegen spielen kann und auch dann direkt mit dem Schachcomputer gegen bei Online-Plattformen dann spielen kann, ohne dass man jetzt irgendwie sein iPhone oder sein iPad oder auch den Mac verwenden muss. Das kann man sich bei Interesse mal anschauen, aber die sind leider nicht teuer, nicht günstig. Das liegt so bei $535 aktuell und das ist schon Angebotspreis. Und ja gut, das ist dann für mich für den Anfang ein bisschen was zu teuer gewesen. Und was sie jetzt ganz neu vorgestellt haben, ich hatte es eben schon geteasert, das ist jetzt Chestnut Move. Das ist jetzt ein Brett, wo sich die Figuren selber bewegen können. Da haben die so einen Motorbereich unten unter den Figuren und die haben dann quasi so Rädchen drunter und die können dann quasi in der Gegend rumfahren. Das ist ganz lustig gemacht.
Sehr gut.
Und ja, das wäre natürlich toll, aber das liegt auch preislich. Die günstigere Variante bei $504 jetzt im Angebot gerade und die teurere mit ordentlichem Holz $608. So, also nicht günstig, habe ich mir jetzt nicht leisten wollen für den Anfang. Ich habe mir halt eben jetzt hier so ein Chestnut Air geklickt. So, also quasi so eine eher klassisch aussehende Brettvariante mit einem, Holzbrett, also wo der Rahmen aus Holz ist, die Oberfläche ist nicht aus Holz. Und da sind ja dann die Sensoren drin für die NFC-Spielfiguren und oder RFID ist das, glaube ich. Und die Spielfiguren, die sehen so aus, als wären sie Holz, sind aber aus Kunststoff, die sind nur so beschichtet. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Hochwertiges, dafür gibt es aber dann die unterschiedlichen Modelle. Wer jetzt das R mit den Holzfiguren haben möchte, kann das quasi als R Plus kaufen. Das ist dann auch nochmal, wo lag das jetzt preislich? Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, $339 aktueller Angebotspreis. Und ja, also dann so ungefähr 300 Euro. So. Also das kann man machen, wie man möchte. Man kann das sogar mix und matchen. Also man kann jetzt bei Chestnut das kleinere Air kaufen, so wie ich das gemacht habe, und dann später die Holzfiguren nachbestellen, wenn einen das irgendwie interessieren sollte. Und die werden dann miteinander kompatibel, wenn man die von denselben Kategorien hat, also R und Pro und Pro. Die Großen auf das Kleine zu stellen und andersrum macht natürlich keinen Sinn. Na gut. So, ja, und also ich habe das Chestnut Air da mir geklickt. Das hatte ich jetzt dann für unter 200 Euro bekommen. Das war so in dem Bereich, wo ich das sehr spannend gefunden habe. Und ja, habe das jetzt hier zu Hause verwendet, um mit meiner Frau da zu spielen. Meine Frau hat auch ein bisschen was Schachzüge gelernt, weil eine Sache, die man halt eben mit so Leuchtdioden auf dem Brett machen kann, das ist die möglichen Positionen anzeigen. Wenn man jetzt gegen Bots spielt, wenn man die Figur hochnimmt, dann gehen so LEDs an, wo man dann die Figur jetzt hinsetzen kann. Das ist quasi so ein Lernmodus. Ich sage deswegen, wenn man gegen Bots spielt, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf chess.com live gegen jemanden spielt, dann ist das natürlich verboten, weil das ist ja dann quasi unter Turnierbedingungen nur online und dann darf man natürlich keine Hilfstechniken benutzen. Und ja, die Anbieter, die halten sich da auch dran. Ich nehme mal an, dass chess.com ihnen sonst aufs Dach steigen würde. Ist bestimmt nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ja, deswegen schalten sie es dann da von alleine aus. Da kriegt man dann nur die Züge vom Gegner angezeigt. Wenn man was falsch stehen haben sollte oder sowas, dann zeigen sie einem das auch an. Und ja, aber wie gesagt, auch der Lernmodus, gerade dann für Leute, die jetzt einsteigen ins Schach und dann noch am Lernen sind, wie jetzt verdammt nochmal das Pferd dann nochmal zieht, dann, das ist immer so einer der Klassiker, wo man sich schwer tut am Anfang, dann ja, kann man sich das da sehr schön anschauen über diese Art der Anzeige. So, ja, und dann kann man dann zum Beispiel auch gegeneinander auf diesem Brett spielen und dann diese Vorschläge anhaben. Das unterstützt zum Beispiel dann die Software von Chestnut selber. Das heißt also, das Ganze funktioniert dann so, man installiert sich auf dem iPhone, auf dem iPad oder auch auf dem Mac. Sie haben für alle großen Plattformen haben sie Apps im Angebot. kann man sich da entsprechend die App von denen runterladen. Da kann man dann gegen Bots von denen spielen und zum Beispiel dann auch gegen chess.com dann sich anmelden und dann direkt da gegen Leute spielen. Das muss man dann in der App bei denen machen, damit die dann da die Erkennung machen können, welche Figuren da auf dem Bildschirm zu sehen sind und das dann letzten Endes dann auf dem Schachbrett anzeigen zu können. Ne? So, aber was man dann in dieser App zum Beispiel auch machen kann, das ist, ne, wenn man jetzt irgendwie sich dann mit jemandem vor Ort trifft und dann miteinander spielen möchte, dann kann man sich dann in dieser Situation zum Beispiel dann diese Vorschläge ein- oder ausschalten. Ne? Da kann man dann einfach einen Schalter umlegen und ja, das dann für jede Person entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Und ja, gerade für den Anfang eine schön hilfreiche Geschichte. So, und ja, letzten Endes die eigentliche Idee von diesen E-Boards ist aber ja eben jetzt, dass man gegen Remote-Spieler spielen kann. Das heißt also, man kann dann sich in dieser Chessnut-App, kann man sich dann eben bei chess.com anmelden. Es gibt noch andere Anbieter. LeeChess zum Beispiel scheint auch noch irgendwie ein großer Anbieter zu sein. Der wird immer noch genannt, dass der unterstützt ist. Ich habe aber jetzt nur chess.com ausprobiert. Und ja, man kann also, wenn man da angemeldet ist, kann man dann da hier gegen die chess.com-Bots spielen, halt eben da auch seine so wie wenn man auf der Webseite oder auf der normalen chess.com-App angemeldet ist, dann da seine Sachen machen, aber vor allen Dingen halt eben auch gegen online gegen Leute spielen und dann halt eben das Einzige, was man dann eben tun muss, ist die Züge von dem Gegenspieler dann auf dem Brett zu machen. Ne? Dadurch, dass sie dann von den LEDs angezeigt werden, braucht man dann nicht dauernd auf die App zu schauen, wie man das jetzt müsste, wenn man es auf einem Nicht-E-Board macht. Dann müsste man halt eben immer hin und her gucken. So, ist also in dem Sinne dann eigentlich für die Konzentration förderlich. Man guckt einfach auf das Schachbrett drauf und wenn der Gegner gezogen hat, gehen halt eben Leuchtdioden an und man zieht dann den Zug. Das hat natürlich einen kleinen Nachteil, das darf man auch nicht vergessen. Und zwar, wenn man jetzt dazu neigt, in Zeitbedrängnis zu kommen, dann ist es natürlich nicht gerade förderlich, wenn man dann auch immer noch die Figur des Gegners hin und her stellen muss. Also sollte man sich da doch schon einigermaßen sicher sein, dass man da jetzt nicht in Zugzwänge kommt. Ansonsten ist das natürlich keine tolle Lösung, da das eben extra Zeit kostet, die Figuren zu bewegen. Aber wenn man da so ein bisschen reinkommt, am Anfang ist mir immer die Zeit ausgegangen, tatsächlich. Aber desto mehr ich es gemacht habe, desto schneller bin ich dann auch geworden. Und das geht dann so ein bisschen was ins Blut über. Man hat dann so die Hände schon in der Nähe und zieht dann halt eben sofort. Und dann ist das kein großer Verlust. Ja, so und das habe ich dann jetzt hier so in den letzten Wochen gemacht und habe echt eine Menge Spaß damit gehabt. Gerade auch in der Kombination, das Ding dann hier echt auf dem Tisch stehen zu haben und zu benutzen. Sehr schön.
Ja, ich habe mir jetzt gerade mal dieses Chessnut Move angeschaut. Das sieht ja wirklich wild aus.
Ja.
Ganz, ganz cool. Also überhaupt, also ich weiß nicht, ob du das von der Amiga-Zeit noch kennst. Da war mit Abstand das allerbeste Schachspiel, das ich je gesehen habe, weil das alles mit Animationen war. Also hieß
Battle Chess.
Und zwar die Figuren, die haben sich dann wie so Transformers, sind die dann gestartet. Der Turm ist dann aufgestanden, ist ein paar Schritte gelaufen, hat die andere Figur dann praktisch vom Feld gejagt und ja, also es war super witzig. Also wenn es mal so eine Animation gibt beim Move, das wäre genial.
Ja. Ja, übrigens, das erinnert mich gerade daran, dass das ja auch mal verfilmt worden ist in einem der Harry Potter Filme. Also wer
ja, das kann sein, ja, genau.
Harry Potter und den Stein der Weisen kennt, ne? Harry Potter 1. In dem kommt auch so ein Battle Chess vor, wo die Figuren auch dann erst unbeweglich sind, aber wenn sie dann schlagen, dann werden sie lebendig und sind gefährlich. Und,
aber ja, das genau Amiga-Spiel war wirklich lange, lange vor
Harry Potter. Genau, das ist ganz klar daran angelehnt, natürlich.
Ja, also das war wirklich ein großartiges Spiel.
Das war schon schön, aber war auch so hart am Limit damals bei den technischen Möglichkeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das bei dem Kumpel, wo wir das auf dem Amiga 500 gespielt haben, das auf Disketten gespielt wurde, dass das also nicht auf, ja, Festplatten gab es noch nicht so richtig damals, ne? Das war so gerade erst im Kommen und wenn, dann war es teuer und man konnte nicht alles installieren, deswegen spielte man verschiedene Spiele von Disketten und das Battle Chess, das war dann so, dass dann, je nachdem, welchen Schlag man dann durchführte, hieß es dann immer jetzt Diskette 5 einlegen. So, und dann musste er erst so Knops, 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 Lad, Lad, Lad machen.
1988.
88, ja, das ist echt schon lange her. Und dann, ne, so 30 Sekunden später kam dann die Animation, nachdem man den Schlag gemacht hatte. Ne?
Das war großartig.
Aber es war toll. Kult. Ja, genau. Kult. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals eine spätere Version auf dem PC gespielt hatte. Da habe ich mich noch nicht wirklich mit Schachspielen beschäftigt. Ne, das habe ich jetzt erst quasi angefangen. Aber das war schon ein Novum damals, diese Art von Schach spielen zu können da. Ja, ja, Spielzeug damals. Ne? Sehr schön. Ja, und das ist jetzt das moderne Spielzeug. Genau. Ne? Also ja, das höchste der Gefühle wäre natürlich dann jetzt hier so ein Chestnut Move, ne? So diese Figuren, die so in der Gegend rumfahren. Also das sieht wirklich so aus, wie ihr euch das gerade vorstellt. Ne? Die Figuren, die wuseln alle so durcheinander und sortieren sich von alleine. Das ist großartig, wenn man mal gemerkt hat, wie nervig das ist, diese Aufstellung immer zu machen.
Ne? Und, ja, das fühlt sich auch an, als wenn du wirklich dann, also wenn du online gegen wirklichen Menschen spielst,
ja.
Das fühlt sich, glaube ich, deutlich realistischer an, als wenn du selber diese Sachen setzen musst. Mhm.
Ja, also prinzipiell sehr schöne Sache, aber natürlich auch sehr teuer für den Anfang. Vielleicht nicht unbedingt das Optimum, aber wie gesagt, deswegen gibt es da noch diese Zwischenlösungen, wo man dann eben die Züge vom Gegner machen muss. Da kann man sich auch dann relativ schnell dran gewöhnen und je nachdem, was man da für Gelüste hat, kann man da ganz gut einsteigen. Entweder dann mit so einem kleinen Go oder einem Air oder halt eben auch einer Pro-Variante, wenn man dann so ein Board haben möchte, wie es beim Vereinsschach benutzt wird. Ne? So, ja, also so viel zu den Boards von Chestnut. Ich bin da großer Fan von aktuell, zumindest jetzt von dem, was ich habe. Und es gibt noch viele Dinge, die mir so die Finger etwas jucken lassen. Und ich kann nicht ausschließen, dass da noch irgendetwas angeschafft wird in Zukunft.
Ja, das glaube ich, kann ich auch gut nachvollziehen. Also ich spiele ja auch schon Schach, seitdem ich klein bin. Also mein Vater hat uns das damals beigebracht.
Schön.
Und ein Onkel von mir, der war leidenschaftlicher Schachspieler. Er hat mir, ich muss jetzt mal überlegen, das Buch sehe ich jetzt gerade nicht, aber was er mir dann irgendwann mal vermacht hat, war Bobby Fischer lernt Schach. Also Bobby Fischer, die große Koryphäe, der hat mal ein Buch geschrieben.
Ja.
Und muss aber zugeben, da habe ich nicht wirklich durchgearbeitet. da fehlt mir einfach die Zeit so. Aber ich mag auch sehr gerne Schach und ich habe so ein Reiseschach, also so ein Holzbrett, das kannst du praktisch knicken. Da sind da drin dann die Figuren und Backgammon-Sachen. Also das ist sowohl ein Backgammon-Spiel als auch ein Schachspiel, kannst du entsprechend rumdrehen. Mhm. Und das nehme ich eigentlich in jedem Urlaub mit und mein Freund hat dasselbe Spiel, schöne Holzfiguren, ist jetzt nicht so ein Riesenschachbrett, aber ist ausreichend groß und es macht super viel Spaß damit zu spielen und ja, vielleicht haben wir auch mal die Chance, irgendwann mal ein Game zu machen online oder was, da können wir ja unsere Figürchen dann ziehen.
Ja, also, machen wir mal.
Also ich mag es super gerne und wie gesagt, wir haben am Amiga da schon Battle Chess gespielt und alles. Mhm. Also Schach ist schon großartig und es ist halt immer wieder ein neues Game und immer wieder ein neuer Kampf und
ja, genau.
Also es macht schon Spaß, weil es wird nie langweilig, weil du immer neue Kombinationen hast und andere Gegner, jeder spielt anders, hat so seine eigenen Moves und Also, was ich damals halt schon krass fand mit dem Deep Blue, der gegen Kasparov dann gewonnen hat, die erste KI, die gegen Kasparov damals gewonnen hat.
Das habe ich das auch sehr verfolgt.
Das war ja auch so ein Meilenstein, wo IBM die, ja, die Sache da durchgeboxt hat. Mhm. Ja, krass. Also es gibt eine Menge.
Ja. Ja, zu der Zeit lustigerweise, das ist so die Blutzeit gewesen, da habe ich mich auch so ein bisschen was mit Schach beschäftigt, weil mich interessiert hat, einen Schachcomputer zu programmieren. Also so richtig dann so eine Chess-Engine zu bauen, die Züge zieht. Das ist ja so im Groben und Ganzen gar nicht so schwer. Man macht halt eben einfach so eine Baumstruktur mit Bewertungen für die Figuren und für die Zustände und hat dann relativ schnell eigentlich nur so eine Aufgabe, halt eben möglichst tief diesen Baum abzuklappern, der ja, ich weiß nicht, unendlich nicht, ne, aber der gigantisch groß ist, dieser theoretische Baum. Und der halt eben die möglichen Züge deswegen ins Unendliche, eben nicht unendlich, aber es ist
Hunderte von Milliarden Kombinationen oder sowas.
Ja, genau. Ja, und das ist natürlich dann so, wenn man jetzt hier so mit so Grandmastern spricht oder so, ne, die kennen halt eben dann so Pattern, wie die sagen. Ne? Also die lernen dann nicht die einzelnen Stellungen, sondern die lernen die Pattern und die erkennen dann die Pattern in den Stellungen wieder und wissen dann, wie sie die anzuwenden haben oder zu bekämpfen haben. Und das ist ja dann das, was jetzt dann halt eben dann da die guten Schachspieler ausmacht. Die lernen ja sehr viel auswendig, ne, diese Startzüge, da gibt es ja hunderte von Eröffnungen, die man auswendig lernen kann, wo es eigentlich nur eine optimale Antwort drauf gibt und die kann man halt eben auswendig lernen im Prinzip schon, die auch die Schachcomputer im Prinzip dann alle eingebaut haben, damit sie sie wissen und nicht neu berechnen müssen. Und ja, gut, das hat man natürlich jetzt als Einsteiger sowieso nicht im Kopf. Ne? Da kriegt man dann höchstens angezeigt. Ja. Chess.com zeigt einem das dann an, wenn man irgendwie eine Eröffnung gemacht hat, die er wiedererkennt. Und oft, ich weiß nicht, ist das so konfus, dann ist es nicht eindeutig. Aber vor allen Dingen, wenn die Antworten dann chaotisch sind, weil ja zwei Leute, die eher auf unterem Level dann sind, miteinander spielen. Aber manchmal sieht man es angezeigt. Genau. Ja. Ja.
Dann machst du auch erfahrene Schachspieler total kirre, wenn du Moves machst, die überhaupt nicht so sind, wie sie sein sollen, die du auf die Eröffnungszüge dann entsprechend antworten sollst.
Ja, so habe ich das zumindest auch jetzt bei den Profis schon immer wieder mal gesehen, wo es dann große Aufregungen gibt. Gerade wenn dann irgendwie der Schachweltmeister dann irgendwie dann so in einem Spiel total unerwartet an irgendeiner Stelle einen Move macht, wo dann alle ho sagen. Das ist schon lustig.
Aber interessant, hast du denn, kennst du das Spiel Go?
Habe ich es nicht selber gespielt, aber ich kenne das als Konzept.
Hast du diese Doku gesehen von dem Weltmeister von Go? Da haben sie nämlich auch eine KI gegenlaufen lassen und das war auch super spannend. Gibt es eine Doku auf Netflix, kann ich nur empfehlen. Okay. Das ist dasselbe wie Deep Blue gegen Schach, nur die Go muss ja noch viel, viel komplexer sein als Schach.
Ja, das ist ja, glaube ich, das Letzte gewesen, was jetzt Menschen geschlagen hat, glaube ich, ne?
Schach. Da haben sie wirklich in der Doku verfolgt, wieso der Werdegang von dieser KI war und wie der nachher diesen Go-Weltmeister geschlagen hat. Mhm. Und der absolut, also der war total von den Socken, weil die KI halt so, so schön gespielt hat, wie er sich das noch nie vorgestellt hatte. Also der war wirklich so dermaßen überrascht, dass das nicht einfach nur da war schon fast so ein bisschen, Kreativität drin in dieser KI. Also wirklich lohnt sich anzuschauen.
Ja, okay. Werde ich mir mal anschauen. Sehr schön. Ja, so, kann man da einen Link in die Shownotes machen? Ich weiß nicht, ob wir zu Netflix reinlinken können. Ich schreibe es mal auf. Ne?
Ich suche auf jeden Fall mal den Titel aus.
Sehr gut. Okay, ja, wenn wir es verlinken können, machen wir einen Link in die Shownotes. Ja, sehr schön. Interessanterweise, ja, Thorsten und ich, wir haben uns ja über viel unterhalten, aber dass er Schach spielt, wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das ist jetzt auch eine Überraschung gewesen. So kann das auch mal passieren. Ja, war ja ad hoc so ein bisschen jetzt eingeworfen hier diese Woche.
Ja, das war wirklich ad hoc.
Aber sehr schön. Das hat ja dann doch mal was das hat sich gelohnt, meine ich. So, genau. Ja, sehr gut. Also, wer sich das mal anschauen möchte, also chess.com, könnt ihr gerne, ich möchte mein Profil eigentlich nicht verlinken, dann gucken alle, wie schlecht ich bin. Aber wenn...
Nee, das machen wir nicht.
Ja gut, aber wer jetzt wirklich Interesse hat, der wird mich finden oder kann mich mal anschreiben. Ich habe einen nicht hundertprozentig offensichtlichen Namen leider.
Wir üben einfach noch ein bisschen und dann machen wir während des Streams machen wir so einen separaten Schachmove.
Ja, genau. Sehr gut.
So, ich finde es leider gerade nicht mit dem Go, aber ich schaue auf jeden Fall mal nach.
Ja, wir gucken mal. Okay, sehr gut. Ja, wunderbar. So, dann sind wir damit auch durch, dann bleiben eigentlich nur noch die Updates. Da sind tatsächlich gerade eben, kurz bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, die dritte Runde der Betas der x86-Betriebssysteme reingerauscht. Ich glaube, so nenne ich das jetzt in Zukunft, ne? So an x86 angelehnt. Mal gucken, ob sich das etabliert. X26, also alle 26er Betriebssysteme. Beta 3, wir wissen natürlich noch nichts. Wenn wir was in Erfahrung bringen werden, werden wir es in der nächsten Folge besprechen. Die wird aber ja eben dann, wie gesagt, nicht nächste Woche, sondern wahrscheinlich übernächste Woche kommen. Ne?
So, ich habe es gefunden. AlphaGo heißt die Dokumentation und ist auf YouTube erfolgreich abrufbar.
Sehr gut. Okay, wunderbar. Link in den Shownotes. Könnt ihr euch dann anschauen. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auch Feierabend für heute. Ja, danke fürs Reinschauen, Reinhören, für diese etwas ungewöhnliche Folge diese Woche. Na, müssen wir auch mal haben. Und Sascha, wünschen wir weiterhin alles Gute. Ja, ja. Wird dann bestimmt bei Gelegenheit mal drüber berichten und ansonsten machen wir Feierabend für heute. Schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt uns auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich mit großer Freude, also mit unserer großen Freude und hoffentlich auch eurer auf YouTube und natürlich auch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Und schaut dann auch gerne nächstes Mal wieder rein, also wahrscheinlich übernächste Woche. Und bis dahin sagen wir eine schöne Sommerzeit, zumindest jetzt für die eine Woche Urlaub, die wir uns nehmen. Und dann sprechen wir uns dann in Kürze wieder. Ja, in diesem Sinne, bis bald.
Ja. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in hoffentlich 2-3 Wochen und ihr habt eine schöne Zeit. Bis bald.